Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Bevor ich euch mitnehme in die Predigt, haben wir einen Moment Stille. Und meine Anregung ist, lass die Augen auf oder mach sie zu, das ist eigentlich egal, was dir dabei besser passt, aber versuch mal einfach dir bewusst zu werden, wie es dir jetzt gerade geht. Das hat vielleicht mit dem zu tun, was gestern war oder was morgen sein wird. Als wie sitzt du gerade hier? Während dieser Stille stelle ich hier mein Notenpult auf und dann hört ihr mich plötzlich beten. Vater im Himmel, so wie wir gerade sind, wie es uns gerade geht, mit dem, was wir gestern erlebt haben oder über die Sommerpause oder morgen, fürchten oder hoffen zu erleben, als solche Leute sitzen wir hier. Manche von uns sind sich ganz sicher, dass du da bist und uns jetzt hörst. Manche von uns zweifeln gerade daran, weil sie dich suchen und nicht finden. Manche von uns sind sich gar nicht so sicher, ob du uns hörst. So wie wir jetzt eben sind, so sind wir hier. Und ich danke dir, dass das aus deiner Sicht etwas Erfreuliches ist, dass wir da sind. Und ich bitte dich, dass wir etwas bekommen, etwas von dir hören, was für uns, so wie wir jetzt gerade sind, wichtig ist und gut ist. Amen. Ja, mein Name ist Christoph Schmitter, falls das jemand nicht weiß. Ich bin Pastor dieser Gemeinde, einer der Pastoren. Und unser Thema heute lautet Definiere Kirche. Das steht ja jetzt schon lange da oben und hier nochmal. Dieser Titel, habe ich gedacht, klingt nach Schule. Also es kann sein, dass der ein oder andere beim Wörtchen definieren ans Fitnessstudio denkt, aber das werden die wenigsten sein. Muskeln kann man ja auch ausdefinieren so. Aber ansonsten ist Definition ja eigentlich die möglichst genaue Beschreibung eines Begriffs und das musste man oft in der Schule machen. Jedenfalls ist das meine Assoziation. Die möglichst exakte Beschreibung eines Begriffs. Also ein Vogel zum Beispiel wäre, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, das sage ich jetzt einfach mal so, ein Wirbeltier mit Schnabel, Flügel, vielleicht noch Federkleid und dann müsste eigentlich ausreichend definiert sein, was ein Vogel ist und was kein Vogel ist. Vielleicht kann man Federn sogar weglassen. So, also es gibt unter uns auch noch komische Vögel, aber das passt nicht zur Definition eines Vogels. Das wäre also, Definition ist eigentlich die genaue, möglichst genaue Beschreibung des Wesens eines Begriffs. Jetzt meine ich, dass es zumindest im Matheunterricht auch noch eine andere Form von Definition gab, nämlich nicht so sehr, ich habe ein Vogel und versucht, den möglichst genau zu definieren, indem ich den irgendwie beschreibe und erforsche oder so, sondern Definition im Sinne, ich lege einfach etwas fest. Also ich meine, mich zu erinnern, das hieß dann immer, es sei Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So sei das jetzt. Also N sei die Menge aller natürlichen Zahlen. Das hat irgendeiner mal einfach definiert, dass in dieser Menge 1, 2, 3, 4, 5 ist, 0 nicht, minus 1, minus 2, minus 3 auch nicht, 15,3789 auch nicht. Das sei einfach so. Hat man einfach definiert. Hat man nicht irgendwie mal untersucht, dieses komische N, was ist das denn? Ach komm, da sind ja natürliche Zahlen drin, sondern man hat das festgelegt. Wir werden versuchen, in dieser Reihe Kirche zu definieren. Diese kleine Grafik hier, ihr könnt das gar nicht sehen, ne? Diese kleine Grafik hier definiert Kirche eigentlich schon gleich falsch, aber es ist auf jeden Fall mal vielleicht ein Symbol, was jeder kennt. Ja, Kirche ist eigentlich nicht über das Gebäude definiert. Und wir versuchen das auf die erste Weise, also indem wir hingucken und versuchen möglichst zu erkennen, was macht eigentlich Kirche aus? Und was macht Kirche eigentlich zur Kirche? Wir haben vor der Sommerpause gedacht, dass wir das nach der Sommerpause tun sollten. Weil wir schon das Gefühl hatten, wenn wir aus der Sommerpause rauskommen und dann das Kino nicht mehr da ist, dann werden wir so eine kleine Identitätskrise haben. So haben wir jedenfalls geahnt. Ja? Plötzlich ist City Church irgendwie ganz, was ganz anderes als bisher. Für viele von euch war Kirche jahrelang Kinosessel, mittelmäßiger Kaffee, zeitgenössische Musik, riesige Leinwand, multimediales Zeug, war irgendwie Kirche. Für den Abendkirchler, also der, der öfter in die Abendkirche ging als morgens, vielleicht schon nicht so. Ja? Aber viele von euch vielleicht schon, wenn ihr oft morgens da wart. Und das hier fühlt sich von euch jetzt seltsam an. Es ist eine halbe Stunde rum, jetzt geht's schon. Aber es fühlt sich fremd an. Was ist, und jetzt also unser Gedanke, was ist Kirche eigentlich in ihrem Inneren, in ihrem Wesen? Was macht uns eigentlich aus? Wir fragen also nach dem tiefen Wesen der Kirche. Das ist Definition der ersten Art. Daraus kann sich dann diese zweite Form entwickeln, dass wir sagen, okay, und wer und wie soll jetzt eigentlich die City Church sein? Was soll jetzt eigentlich das Besondere sein unserer Identität, wenn es nicht mehr das Kino ist? Unter uns, ich glaube, wer City Church kannte, wusste schon immer irgendwie, es ist auch eigentlich nicht das Kino. Aber gut. Also, sozusagen Definition in der ersten Art, Kirche ist das und das, aber nach der zweiten Art, City Church sei Pünktchen, Pünktchen. Ein bisschen müssen wir uns vielleicht auch neu erfinden. Dass wir nach dem inneren Wesen der Kirche fragen, das macht sich auch ein bisschen daran deutlich, dass wir das Äußere ziemlich bewusst weglassen. Also wir haben uns jetzt nicht viel Mühe gegeben. Also ich krockel hier rum, das wird noch nicht mal schön. Ja, hier kein Videoclip, keine Präsi, die sich dreht und so. Sondern so ein bisschen nackiges drüber nachdenken. Bisschen wie Schule halt. Ich weiß, Lehrer heutzutage feuern einen. Aber so war Schule zu meiner Zeit. Heute ist das alles anders. Aber zu meiner Zeit war das so ein bisschen so nackig trocken. Mit Kreide an der Tafel und so. Ich verhoffe, ihr kommt mit. Das nennt man, was wir da machen, Ekklesiologie in der Theologie. Ekklesiologie, Ekklesia, die Kirche. Ekklesiologie, die Lehre von der Kirche. Und auf die wollen wir uns als City Church ein bisschen rückbesinnen in heute und die nächsten zweimal. Das ist nicht so trocken, wie es jetzt klingt. Also ich hoffe, dass du jetzt nicht denkst, oh, da macht ihr das mal, sagt mir Bescheid, wenn ihr so damit fertig seid. Komme ich wieder. Sondern ich hoffe, du entdeckst, dass das mit deinem Leben zu tun hat. Und dass du entdeckst, wie bedeutsam das ist. Wir machen das in einem Dreischritt oder eigentlich eher aus drei Perspektiven. Erstens Gott. Also was ist eigentlich das Wesen von Gott und wie müsste eigentlich dann das Wesen der Kirche sein? Dann Menschen, denn natürlich, Menschen machen Kirche aus. Wir, die wir hier sitzen oder in einer anderen Kirche sitzen, wir machen wahrscheinlich viel mehr die Kirche aus, als in welchem Raum wir gerade sind. Und Auftrag, also warum gibt es uns überhaupt? Oh je, Auftrag. Heute also Gott, ja? Schreibe jetzt mal groß, könnt ihr es lesen. Erstens Gott. Der muss ja irgendwas mit dem Wesen der Kirche zu tun haben, denn um ihn geht's ja schließlich. Ohne Gott keine Kirche. Und also das Wesen Gottes definiert das Wesen der Kirche. So ist der Gedanke. Dein Gottesbild, das ist, was du denkst, wie Gott ist, das definiert auch, wie du bist. Wie du dich siehst als Christ oder einfach als Mensch sogar. Jetzt muss man sagen, Gott, ja gut, Gott gibt's jetzt natürlich nicht nur im christlichen Glauben. Gott gibt's im Islam, Gott gibt's im Judentum, um jetzt mal nur die monotheistischen Religionen zu nennen. Aber eine Moschee ist ja schon was anderes als eine Synagoge, ist was anderes als eine Kirche. Also stimmt, man müsste eigentlich genauer sagen, präziser sagen, das Wesen Gottes, Gottes Wesen, wie es im Evangelium, EV reicht, ja? Heißt was anderes, aber Evangelium, verkündigt wird. Das definiert das Wesen der Kirche. Gottes Wesen, wie das Evangelium es sagt. Noch präziser könnte man sagen, Gott ist eigentlich so, wie Jesus von Nazareth das Evangelium verkündete oder wie das Evangelium von ihm spricht. Christen sagen sogar, Gottes Wesen ist so, wie das Wesen des Jesus von Nazareth war oder dass Jesus das Wesen des Jesus Christus ist. Ich meine jetzt mal das Wort, das Zeichen für Jesus Christus, ja, das Griechische, das ist die Abkürzung für Christus. Also, das Evangelium, das Christus verkündete, das sagt uns, wie Gottes Wesen ist. Und jetzt können wir hier keine Dogmatik entfalten, obwohl sich das jetzt gerade so anfühlt für euch, aber ich werde also jetzt in eine Predigt packen, was meines Wissens nach oder meiner Überzeugung nach so der Kerngedanke von 2000 Jahren Theologie ist, wenn es um das Wesen der Kirche geht und vor allen Dingen um das Wesen Gottes geht. Und ich habe gedacht, das machen wir so, dass ich einfach ein kurzes Beispiel nenne und das an dem zeige. Und dieses Beispiel hat natürlich mit Jesus zu tun, wenn es schon um ihn geht. Eine Eigenart von Jesus Christus war, präziser von Jesus von Nazareth, war, dass er von Gott in kleinen Geschichten erzählte. Also er lehrte oft in Form von kleinen Geschichten, Gleichnisse. Und eine sehr bekannte habe ich ausgewählt, weil ich glaube, in ihr, in anderen auch, aber die habe ich jetzt halt genommen, spiegelt sich ganz viel von diesem Wesen Gottes, an dem wir das Wesen der Kirche ablesen können. Man könnte auch andere nehmen, aber die hier habe ich jetzt ausgewählt. Sie steht in Lukas 15 und Jesus erzählt diese Geschichte in einer Auseinandersetzung mit Menschen, die Schwierigkeiten damit haben, wie er ist, was sein Wesen ist. In der Luft liegt sowas wie, so wie du, Jesus von Nazareth, so ist Gott wohl ganz sicher nicht. Das liegt in der Luft. Ich lese jetzt den ersten Vers aus Lukas 15. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Wenn Jesus wie Gott ist und Kirche Gottes Wesen widerspiegeln sollte, dann kann man fragen, wie muss Kirche eigentlich sein, wenn hier steht, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Sündern, die wollten ihn alle hören. Das wäre eigentlich schon ein erster, ausreichend wichtiger Gedanke für heute. Wie muss die Kirche dann eigentlich sein? Jesus war ständig von denen umgeben. Jetzt steht hier das Wort Sünder. Dieser Stift, je länger man ihn nicht benutzt, desto schlechter schreibt er. Steht das Wort Sünder. Was ist gemeint mit diesem Wort Sünder? Das war quasi damals eine Definition für Menschen, die außerhalb von Gottes Herrschaftsbereich stehen. Ja, also das war ein Gattungsbegriff fast schon. Nicht im Sinne von der hat keine Macht mehr über die Sünder, ja, aber die stehen außerhalb des guten Willens Gottes, die außerhalb seiner Gnade, außerhalb seiner Güte. Ja, das sind da drüben, das sind die Sünder. Denn wer hier drin war, man verstand sich als Volk Gottes. Sünder war eigentlich, wer nicht zu diesem Volk gehörte. Also zum Beispiel die Heiden. Wir. Aus Sicht des jüdischen Volkes im ersten Jahrhundert. So. Oder eben der Zolleinnehmer, weil er mit den Heiden kooperierte. Oder der Prostituierte. Oder der Ehebrecher. Also Menschen, die entweder von Geburt außerhalb waren oder die sich jetzt irgendwie außerhalb dieses Volkes gestellt haben, weil sie sozusagen die Gebote, die Gesetze, genauer gesagt die Gesetze, wie die Pharisäer sie interpretierten, nicht halten. Also, aber mir ist wichtig, das ist ein Begriff nicht unbedingt für moralisch schlechte Menschen, ja, schon auch irgendwie, aber sondern ein Begriff für die draußen sind. Das heißt nicht, dass der drin ist, sagt, ich sündige nie. Das nicht. Es gibt ja Vergebung, es gibt ja Gnade, es gab damals den Opferkult. So, also nicht der, Jesus fragt ja mal, wer ohne Sünde ist, kann den ersten Stein werfen, ne? Da hat keiner geworfen. Es heißt nicht, wir sind die moralisch absolut Guten, das sind die moralisch Schlechten. Sondern das ist der Sünder, der bewusst oder aufgrund seiner Geburt, sich außerhalb dieses Bereiches ist. Der draußen ist. Sünder beschreibt also eine Menschengruppe, die nicht dazugehören. Du musst also nicht sündlos leben, ohne dazuzugehören, sondern du musst dich nach diesen Geboten richten wollen. So. Das Wort Sünder definiert also eine Menschengruppe. Eine ziemlich große, die ausgeschlossen sind. Und jetzt ist dieser Jesus offensichtlich andauernd von denen umgeben. Und wenn nun Jesus so wie Gott ist, dann wäre Gott einer, der umgeben ist von Sündern. Dann wäre Gott also einer, der beim Ausschließen nicht mitmacht. Und das ist aus Sicht dieser Menschen, mit denen Jesus da streitet, nicht logisch. Sie sagen nämlich, Vers 2, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also, die sind nicht die Bösen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, so hören wir das immer, ja, das sind da die bösen Meckerer in der Ecke. Es wäre hilfreicher, wir würden uns ein bisschen mit denen identifizieren und überlegen, ob wir nicht manchmal genauso denken. Das sind die, die sich selbst drin wähnen, die zum Volk gehören. Und die kriegen das nicht zusammen, dass der im Namen Gottes auftritt und im Namen Gottes heilt und vom Reich Gottes redet und so hier drüben zu finden ist, umgeben von denen. Der zieht die quasi an. Die laufen dem nicht nur nach und es ist ihm auch unangenehm, sondern der zieht die quasi an. Der ist mit denen. Wenn Jesus so ist wie Gott, dann ist Gott umgeben von Sündern? Tischgemeinschaft, das war damals ein Statement. Du konntest als jemand im Volk Gottes nicht einfach mit einem Sünder Pizza essen. Hier gab es eine Grenze. Und jetzt macht dieser Jesus was, als ob es das hier nicht gäbe, diese Grenze. Das kriegen die nicht zusammen. Der tut, als ob da keine Grenze ist. Das zeigt doch, dass dieser Jesus von Nazareth nicht das Wesen Gottes verkörpert. Wir fragen immer noch, was ist Gottes Wesen? Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe. Und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dann verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich habe eben Schule gesagt, wir machen jetzt wirklich ein bisschen biblische Exegese. Das sieht ja auch aus, schon wie so ein Tafelanschrieb hier. Also ihr müsst euer Gehirn jetzt heute anbehalten. Ich nehme an, ihr kennt die Geschichte und die Geschichte ist ziemlich einfach, ne? Dieses mit dem Schaf. Wahrscheinlich oder vielleicht ist euch nicht bewusst, dass es die Geschichte nochmal gibt bei Matthäus. Und vielleicht ist es dann so für Theologen interessant, aber das ist tatsächlich interessant, eine Geschichte, ein und dieselbe Geschichte von in zwei Evangelien, die mal so miteinander zu vergleichen, weil in den Unterschieden etwas deutlich wird. In den Unterschieden kann man bei diesen Geschichte sogar mindestens erahnen, ziemlich sicher sogar sagen, würde ich sagen, welche der beiden Versionen, denn die sind nicht gleich, die ursprünglichere ist, die Jesus erzählt hat. Ich nehme schon mal vorweg, die ich gerade gelesen habe von Lukas, das ist wahrscheinlich die ursprünglichere Version, weil Matthäus sie in einem anderen Kontext reinnimmt und sie auch ein bisschen anders interpretiert. Das ist auch gut, aber er passt sie dafür ein bisschen an. So, seht ihr gleich noch. Jesus erzählt diese Geschichte als Erwiderung auf einen Vorwurf, auf den Vorwurf, also du hast Gemeinschaft mit Sündern, das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Jetzt sagt er, angenommen einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren, lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Was Jesus hier macht ist, er sagt, er bringt ein Beispiel, von dem der Hörer eigentlich sagen muss, ja, mache ich auch so. Also vielleicht hat er keine Schafe, aber angenommen, du hättest Schafe, macht jeder so, oder? Also das ist eigentlich ziemlich gut. Er benennt etwas, das könnt ihr jetzt da unten wahrscheinlich da hinten gar nicht mehr lesen, aber ich schreibe hier hinten selbstverständlich. Selbstverständlich. Also Jesus sagt etwas ganz Selbstverständliches. Das ist nicht in jeder seiner Geschichten so. Manchmal handelt der Mensch seiner Geschichten auch total außergewöhnlich und das ist das Besondere, was auf Gott hinweist. Hier ist es aber etwas, was total selbstverständlich ist. Ihr würdet auch so handeln. Jeder von euch würde das so machen. Ist ganz normal. Er redet von Schafen. Im damaligen Kontext und sogar eigentlich bis heute noch ist das nicht schwer zu wissen, woran das erinnert. Das ist das Volk Gottes, die Schafe, die Herde, die dazugehören. Ein Bild jedenfalls dafür. Wir, das Volk Gottes quasi, die Nachkommen Abrahams, so, also aus dem Blick der Angesprochenen jetzt hier. Und jetzt geht da eins verloren. Und jetzt kommt was Wichtiges, was einem erst auffällt, wenn man den Matthäus-Text daneben hält. Also ich fand das eine tolle Entdeckung. Ich lese jetzt Matthäus, ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied schon hört, wenn ihr es nicht vor euch seht, sondern nur hört. Ich lese mal. Was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Das Wörtchen Bergweide meine ich nicht, eben was Steppe, ne? Hat jemand den Unterschied gehört, den anderen? Ja? Richtig. Lukas sagt, ein Schaf geht verloren. Matthäus sagt, ein Schaf hat sich verirrt. Das Matthäus-Schaf ist ein bisschen aktiver. Also, so hat man mir auch als Kind die Geschichte erzählt. Ich weiß das noch im Kindergottesdienst. Also da ist das ein Schäfchen und das ist so ein bisschen abenteuerlich, lustig und so ein bisschen wild. Und das macht sich so auf den Weg und läuft dann da weg und so. Und sollte eigentlich bei der Herde bleiben, macht's aber nicht. Und plötzlich verirrt es sich und nein. Und der kleine Christoph hat schon Mitleid mit dem Schaf. Natürlich, und das wird auch gesucht. Aber das Schaf ist eigentlich schon ein bisschen die Ursache des Problems. Also das Schaf hat das gemacht. Das Schaf war aktiv. Es hat sich verirrt. Die Schuld liegt beim Schaf. So. Das mag hier auch so sein, aber Lukas, seine Version ist höchstwahrscheinlich näher dran an dem, wie Jesus die Geschichte erzählt hat. Da geht das Schaf einfach verloren. Vielleicht hat er sich tatsächlich verirrt. Nur das ist nicht von Interesse. Es ist mit keiner Silbe davon von Interesse, ob das Schaf irgendwas falsch gemacht hat. Das ist nicht von Belang einfach in dieser Geschichte. Es geht verloren. Die Geschichte ist komplett aus der Sicht des Besitzers erzählt. Dem geht ein Schaf verloren. Ob das Schaf dafür was kann oder nicht, egal. Der Besitzer ist in der Lukas-Geschichte der einzig Handelnde. Also bei Matthäus auch, aber bei diesem Verirren, da klingt so ein bisschen, ja, das Schaf handelt halt auch an. Ne? Aber das Subjekt ist in beiden Geschichten eigentlich nur der Besitzer. Matthäus will das auch in seinem Kontext so ein bisschen betonen, dieses sich verirren und selber weglaufen. Das passt in seinen Kontext auch. Ist auch gut da. Aber bei Lukas nicht. Und das merkt man, wenn man Matthäus daneben hält. Erstmal geht das, da geht einem Besitzer was verloren. Übertragen ist die Perspektive die, Gott hat Menschen verloren. Die sind ihm verloren gegangen. Ob die sich abgewandt haben oder nicht, ist nicht interessant hier. Gott hat was verloren. So, und Jesus sagt, wenn einem das passiert, was macht man denn dann? Ja, dann geht man suchen, bis man es findet. Das macht jeder von euch so. Da hat einer ein Schaf verloren und jetzt gilt natürlich die volle Aufmerksamkeit dem einen Schaf. So lange, bis er es findet. Habt ihr noch die Leitfragen im Kopf? Was ist das Wesen Gottes? Wie ist Gott? Und wie müsste die Kirche sein? Oder wie ist Kirche deshalb definiert? Jetzt sagt er, das sind hier 99. 12 Uhr, ne? Und hier drüben ist es nur eins. 99 und eins. Jesus betont, dieses Schaf wird nicht gesucht, weil es so wertvoll ist. Hier, das sind 99 Schafe. 99 Schafe sind viel wertvoller. 99 mal so wertvoll wie eins. Es ist nicht der Wert des Schafes, der den Besitzer suchen lässt. Das ist eigentlich vielleicht sogar unklug, das zu machen. 99 alleine lassen, egal wie lange es dauert. Jeder macht das trotzdem so, sagt er. Warum wird das Schaf gesucht? Einfach, weil es da ist. Nicht wegen seines Wertes, einfach, weil es da ist. Es gibt die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, nochmal, ein drittes Mal. Allerdings im Thomas-Evangelium. Das hat es nicht in die Bibel geschafft. Und wenn man das liest, merkt man auch, warum es das nicht in die Bibel geschafft hat. Aber trotzdem ist das da auch wieder interessant. Da wird nämlich das Gleichnis so erzählt. Es war das Größte. Das größte Schaf ist weg. Und Jesus, der Besitzer, begründet dann, als er es gefunden hat, auf seine Suche, ich habe dich lieber als die 99 anderen. So, die Pseudoversion, also da sieht man mal, was Menschen aus Geschichten Jesu machen, wenn sie sie mit ihrem Gottesbild in Verbindung bringen. Die Pseudoversion zeigt aber die Stärke des Ursprünglichen. Da geht es nämlich darum genau gar nicht. Er sucht es einfach, weil es da ist. Gott sucht Menschen einfach, weil sie da sind. Man könnte auch sagen, ich kriege das Wort eigentlich nicht mehr hier hin, weil er sie liebt. Ich schreibe jetzt hier Liebe noch hin. Weil er sie liebt. Jesus ist mit Sündern, einfach weil sie da sind. Jesus ist mit Sündern, einfach weil es Menschen sind. Und weil sie verloren gegangen sind, weil sie rausgefallen sind aus der Gruppe, wo man sich gegenseitig sagt, du gehörst dazu. Du bist okay. Die sind da rausgefallen. Er ist mit ihnen. Deshalb. Und wenn er es gefunden hat, sagt er dann, also der Besitzer findet, ne? Das Schaf kehrt nicht um. Der Besitzer findet. Der ist der Einzige, der hier handelt. Der verlorene Sohn kehrt um, das Schaf hier nicht. Er bekehrt sich nicht, der ändert sein Leben auch nicht. Der wird gefunden. Der Einzige, der hier handelt, ist der Besitzer. Wie ist Gott? Was ist das für ein Gottesbild? Wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wieder gefunden, das mir verloren gegangen war. Dreimal wird hier die Freude betont, also das überschwängliche Glück des Besitzers über sein wiedergefundenes Schaf. Vom Glück des Schafes ist überhaupt nicht die Rede. das lustig? Also Jesus will sagen, Leute, ihr kennt doch die Freude des Wiederfindens. Die Freude des Wiederfindens. Nochmal der Vergleich mit Matthäus. Da steht, und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Das heißt nicht, das ist mehr wert, sondern das hat er gerade gefunden. Deswegen freut er sich in dem Moment mehr über die, die er nicht verloren hat. Das ist was anderes als beim Thomas-Evangelium, ne? Es ist ja auch ein bisschen kürzer, habt ihr jetzt gerade gemerkt. Wieder wird gesagt, das Schaf hat sich verirrt. Aber auch hier wird die Freude betont. Nur nicht dreimal, allerdings nur einmal. Was fehlt, ist dieses Nachhausetragen bei Lukas. Das findet man ja manchmal auf diesen alten, etwas kitschigen, sehr kitschigen Bildern. So mit dem Hirten und seinem Schaf und so. Das Nachhausetragen und auch das Feiern mit den Nachbarn, erzählt Matthäus nicht. Hier würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich künstlerische Freiheit des Lukas. Weil er es angleicht an die zwei anderen Gleiche, die er noch erzählt. Die Münze, die verloren gegangen ist und die Frau, die das findet und dann feiert. Und der Vater, der seinen Sohn verliert und der kommt zurück und er feiert. Also das passt einfach da sehr, sehr rein. Und man kann sich auch fragen, ich habe das immer gedacht, also wenn ich ein Schaf finde, lade ich meine Nachbarn ein und feiere, ist das jetzt wirklich, so macht ihr das alle? Na gut. Das ist aber nicht so wichtig. Also nur um mal zu sehen, wie diese Lukas und Matthäus, die gestalten auch bewusst und das macht es den Text gut. Aber im Unterschied entdeckt man das Besondere. So, die Aussage ist auf jeden Fall jedes Mal klar, Gott freut sich über das, was ihm verloren ging, wenn er es wiederfindet. So ist Gott. Ihr würdet euch auch freuen, sagt Jesus. Jetzt kann man fragen, worüber freut sich eigentlich die Kirche? Und wann feiern wir eigentlich Partys? Letzter Vers noch. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und da ist jetzt die Umkehr. Ne? Nicht in der Geschichte vom Schaf, aber in der Anwendung auf den Menschen. Und ich würde sagen, das stimmt ja auch. Der Mensch ist nicht ein Schaf, was du einfach in den Büschen findest und dann wieder in die Kirche trägst oder irgendwie sowas, ja? Gegen seinen Willen am Ende, so. Unsere Frage ist heute halt nicht, was kann ein Mensch tun, um Gott zu suchen? Dann ist das Umkehren durchaus etwas, was vielleicht nötig ist. Ja, so. Ich glaube übrigens, dass da auch ein bisschen Ironie drin steckt, wenn Jesus über die anderen sagt, naja, und ihr, die ihr das Umkehren nicht nötig habt. Ich höre da auch was Ironisches, als ob ihr das nie nötig hättet. Na gut. Nur unsere Frage ist heute nicht, was kann der Mensch tun, sondern unsere Frage ist, was ist das Wesen Gottes? Und da ist die Antwort des Evangeliums, es ist einer, der aus Liebe den, der draußen ist, wieder reinholt. Es ist einer, der, Gott ist einer, der aus Liebe den, der draußen ist, wieder reinholt. Der dem, der nicht dazugehört, sagt, du gehörst dazu. Der, den man Sünder nennt, sagt, du bist ein Mensch. Einfach, weil du da bist. Und ich liebe Menschen. Und jetzt kann man sich anschauen, ob das, was ich jetzt hier an dieser Geschichte gesagt habe, ob das ist, was Jesu Leben widerspiegelt. Wie er gehandelt hat, was er gesagt hat, durch die Bank ist das der Gott, der die draußen sind, wieder reinholt. Ich verzichte auf Beispiele. So, und ich bin überzeugt, dass das, dieser recht einfache Gedanke, der die draußen sind, wieder reinholt, dass das das Zentrum des Evangeliums ist. Es trifft das Wesen Gottes. Hier steht das. Es trifft das Wesen Gottes. Man könnte das jetzt einfacher, und den Satz habt ihr schon oft gehört, so zu sagen, einfacher geht es nicht mehr. Gottes Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Ich weiß, dass das banal klingt für christliche Ohren, aber das ist überhaupt nicht banal. Ich mag ja den Theologen Wilfried Herle sehr gern, und er schreibt, allein die Liebe kann dem Wesen Gottes gleichgesetzt werden. Sie ist die einzige Eigenschaft Gottes, es gibt mehr, aber sie ist die einzige Eigenschaft Gottes, welche an die Stelle des Namens Gottes selbst gesetzt werden kann. Wenn dies der Sinn des Satzes, Gott ist Liebe, ist, habt ihr das verstanden? Wenn dies der Sinn des Satzes, Gott ist Liebe, ist, dann wird mit ihm das Genaueste, das Umfassendste und das Tiefste von Gott gesagt, was wir überhaupt sagen können. Dann ist Liebe das, was Gott zu Gott macht. Und ja, Gott hat andere Eigenschaften, allmächtig zum Beispiel, aber du kannst nicht sagen, Gott ist Allmacht. Das kannst du schon sagen, aber dann hast du nicht das Wesen Gottes getroffen, das Eigentliche, das Tiefste. Das ist nach dem Evangelium von Jesus nicht das Richtigste, was wir über Gott sagen können, Gott ist Allmacht. Oder nehmen wir Zorn. Das wäre falsch zu sagen, Gott ist Liebe, deswegen ist er nicht, kann er ja nicht zornig sein. Hilfreich wäre zu sagen, Liebe kann zornig werden. Liebe kann Zorn empfinden. Also, man kann vielleicht sagen, das ist eine allmächtige Liebe. Aber es ist nicht eine liebende Allmacht, das ist zu wenig. Es ist eine allmächtige Liebe. Es ist eine ewige Liebe, nicht eine liebende Ewigkeit, aber eine ewige Liebe und eine heilige Liebe. Und hier und da auch eine zornige Liebe. Was immer dir noch für Eigenschaften einfallen. Ich finde diesen Gedanken hilfreich. Aber niemals dürfen wir uns hinreißen lassen. Und wir denken immer noch darüber nach, was ist das Wesen der Kirche? Wir dürfen uns in der Kirche nie hinreißen lassen, der Liebe noch etwas anderes gegenüberzusetzen, was die Liebe kleiner macht. Er ist nicht nur Liebe, er ist auch gerecht. Nee. Er ist aus Liebe gerecht. Und darum ist seine Gerechtigkeit oft mit Gnade fast zu verwechseln. Manchmal sieht seine Gerechtigkeit so aus, dass wir sagen, das ist aber ungerecht eigentlich, der hätte was anderes verdient. Das ist eine Gerechtigkeit, die zu denen sagt, die nicht dazu gehören, doch, du gehörst dazu. Wenn Gottes Wesen Liebe ist, letzter Gedanke dazu, und dann bin ich schon fast fertig. Wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann ist, ich habe eben gesagt, es klingt so banal, ne? Aber eigentlich ist das überhaupt nicht banal. Dann ist das eigentlich, wir wahren damit das Geheimnis um Gott, weil Liebe ist Geheimnis. Also, wenn man sagt, Gott ist Liebe, dann hat man Gott nicht definiert und begriffen und verstanden und erklärt. Dann weiß man nicht über Gott Bescheid. Dann weiß man sozusagen, dass näher kommen wir nicht an ihn ran. Ja, also das ist das Richtigste, was wir über ihn sagen können oder was Jesus über ihn gesagt hat oder das Evangelium als Ganzes. Aber da bleibt auch ein Geheimnis, wenn Gott Liebe ist. Auch menschliche Liebe ist was Geheimnisvolles. Vielleicht hat Jesus deshalb nie gesagt, Gott ist die Liebe. Hat er nie gesagt. Also jedenfalls nicht überliefert. Johannes sagt das mal. Aber vielleicht hat er deshalb in diesen Geschichten das hier verpackt. Also, wie definiert sich Gott? Ich würde sagen, das ist die einfachste, aber tiefste Version. Gottes Wesen ist Liebe. Und jetzt zum Schluss noch die Frage, wie definiert sich dann das Wesen der Kirche? Einer Kirche, die glaubt, dass das Universum und alles, was existiert, von einer Wirklichkeit bestimmt wird, die mit dem Wort Liebe am genauesten beschrieben ist. Ich nenne drei Worte oder drei Fragen zum Schluss, über die ihr nachdenken könnt, sozusagen drei Anregungen. Wie definiert sich das Wesen der Kirche? Wenn Gottes Wesen Liebe ist, wie reden wir dann über Gott in der Kirche jetzt? Oder als Kirche? Und ich meine, wenn du dich irgendwie als Teil der Kirche fühlst, dann kann ich auch sagen, wie redest du über Gott? Du bist Kirche dann. Also, wenn Gottes Wesen Liebe ist, wie reden wir dann über Gott? Denn die Kirche hat ja irgendwie der Welt was zu sagen. Sie will ja eine Botschaft sagen. Was ist das für eine Botschaft, die sich, wenn sie sich an Gottes Wesen ausrichtet? Besser könnte man noch fragen, was hören die Menschen, wenn sie uns von Gott reden hören? Was hören die Menschen, wenn sie City Church von Gott reden hören? Was hören die dann? Ich hoffe und ich glaube, viele haben in 14 Jahren Kinokirche gehört. Ich hoffe das. Ich habe das auch selbst schon gehört. Manchmal habe ich es vielleicht sogar gesagt. Gott ist einer, der dir sagt, du gehörst dazu. Gott ist einer, der dir sagt, du gehörst dazu. Also wie reden wir über Kirche? Über Gott. Was hören Menschen, wenn sie uns über Gott reden hören? Hören Sie darin das Wesen Gottes. So, zweitens, wenn Gott der Einzige ist, der handelt, also hier in diesem Gleichnis ist das ja so, ja? Wenn der ist, der Verlorenes wiederfindet, worauf hoffen wir dann als Kirche? Wenn Gott das Subjekt ist, woran glauben wir im Sinne von worauf hoffen wir, ja? Worauf vertrauen wir? Wenn die Liebe Gottes die ist, die die Welt verändert, die Menschen halt, die Menschen wieder dazugehören lässt, wenn die das ist, Wenn die das ist, die Feinde versöhnt, traut die City Church der Liebe Gottes das zu? Trauen wir ihr das zu, der Liebe Gottes? Hoffen wir darauf? Und ja, ich will das jetzt nicht so kritisch sagen, ja, als ob ich das hier gar nicht sehe und deswegen mal sagen muss. Ich sehe in vielen City Churchern Zuversicht, aufgrund dieser Liebe Gottes, Zuversicht für die Welt und für andere Menschen und für sich selbst. Die schöpfen da Zuversicht raus. Und ich glaube, das ist wichtig. Wie reden wir? Was hoffen wir? Was trauen wir Gott zu? Also glauben wir wirklich, dass am Ende die Freude über das Wiedergefundene steht und nicht das Bejammern über den Untergang der Welt? Glauben wir, dass das am Ende steht, die Freude? Und drittens, was denken wir über uns selbst? Ich schreibe jetzt nur selbst hier hin. Was denken wir eigentlich? Wenn Gottes Wesen Liebe ist, was denken wir über uns selbst? Wer sind wir eigentlich? Du als Einzelner, wir als Kirche? Unsere Kirche sollte eine sein, in der Menschen wissen, ja, wir sind Gefundene und Gesuchte und auf jeden Fall Geliebte, einfach weil wir da sind. Wir sind Gefundene, wir sind Gesuchte, auf jeden Fall Geliebte, einfach weil wir da sind. Und das ist schon der Link zum nächsten Mal, wenn wir vom Menschen her denken. Also vielleicht könnten wir sagen, es sei die City Church eine der Kirche, in der so über Gott geredet wird, in der das gehofft wird und der wir so über uns selbst und andere denken. Bei uns ist das selbstverständlich. Selbstverständlich, ne? Das ist eigentlich ein anderes Wort für unsere Identität, unser Selbstverständnis. Ich fand diesen Link irgendwie ganz nett zu diesem Wort am Schluss. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.